Wer von Ihnen schon einmal in Ephesus war, also in der heutigen Türkei, im damaligen Kleinasien, der kann den Epheserbrief nicht mehr lesen, ohne an diese Prachtstraße zu denken. Es ist eine der eindrucksvollsten archäologischen Stätten der Antike. Rechts und links wunderbare Marmorsäulen mit korinthischen Kapitellen und dazu die Reste von vornehmen Geschäften, die es da einst gab. Auch dazu die Reste von fein gearbeiteten Fassaden der Tempel, der Badehäuser, der Theater und dazu ein ganz genial ausgeklügeltes Rohrleitungssystem, das die Stadt mit Frischwasser versorgte. Im ersten Jahrhundert nach Christus war das eine Megacity, würden wir heute sagen. Die Archäologen schätzen sie mit etwa 400.000 Einwohnern ein. Und irgendwo, sicher außerhalb der schicken Innenstadt, trafen sich geschätzt etwa 50 Christen. Sie konnten gar nicht mal träumen von einem eigenen Gebäude, geschweige denn von einer eigenen Kirche. Die waren froh, wenn sie nicht denunziert und angegriffen wurden, trafen sich in Privathäusern und Hinterhöfen. Von Überheblichkeit war nun wirklich keine Spur in der Gemeinde damals. Armselig waren sie. Aber sie hatten etwas, das die Stadt Ephesus ja dann überdauerte und berühmter machte als alle Säulen und Theater und Tempel. Sie hatten eben jenen Brief. Den Brief, der sich auf den Apostel Paulus berief, wenn er auch von einem anderen stammte, der eine Generation später lebte als der Paulus aus Tarsus. Aber es war einer offensichtlich, der sehr eng mit Paulus verbunden war und von ihm geprägt war und gut daran tat, in seiner Autorität zu schreiben. So war das damals üblich, um deutlich zu machen, in welcher Linie man steht. Dieser Epheserbrief wurde damals in den so kleinen Gottesdiensten vorgelesen. Und er hat die Stadt Ephesus überdauert. Eine Stadt, die jetzt zur Ruinenstadt geworden ist. Aber dieser Brief ist immer noch kraftvoll und lebendig. Hören wir auf das zweite Kapitel, die Verse 4 bis 10. Auf der Rückseite finden Sie den Text auch auf dem Liedblatt. Der Apostel schreibt: Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit. Er hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Habt ihr es gewusst, wollte damit der Apostel den Ephesern sagen, und er sagt es auch uns. Haben Sie es gewusst, wir sind reich. Sie und ich sind reich und Gott erst recht, der ist sowas von reich. So zumindest haben wir es gerade gehört. In diesen wenigen Sätzen des Epheserbriefes wimmelt es von Worten, die Gottes Reichtum beschreiben. Gott ist reich an Barmherzigkeit, reich an Liebe, reich an Gnade und an Güte. Und was hier so kurz und bündig mit schwergewichtigen Begriffen geradezu auf einen einprasselt, das kann man als eine Zusammenfassung von vielen kleinen Geschichten sehen. Und hätte der Apostel damals nicht einfach nur einen Brief schreiben wollen und wäre das Papier damals nicht so teuer gewesen und man musste sich ja genau überlegen, was man hinschreibt und was nicht, dann hätte er das nicht nur als Begriff rübergebracht, sondern er hätte diese Geschichten nochmals erzählt. Die Geschichten, die in den Gemeinden damals schon weitgehend bekannt waren. Gott ist reich an Barmherzigkeit. Wisst ihr noch, denkt der Apostel, als er seine Zeilen aufschreibt, wisst ihr noch, kennt ihr noch, erinnert ihr euch noch an das Geschehen vom Zöllner Zachäus, der doch so stolz und so abgewrackt war in einem? wie Jesus diesen Menschen schier noch auf seinen Maulbeerbaum hinterhergeklettert ist, nur um ihn zu erreichen, um den Verrufenen zu rufen und sich bei ihm einzuladen. Zachäus, ich muss heute in deinem Hause einkehren. Und alles staunt, und Zachäus am meisten. Am Ende schaut Zachäus nicht mehr von Weitem auf die Glaubenden und den Glauben, sondern er ist mittendrin. Und die Anständigen waren damals zunächst mal ganz schön entsetzt. Oh, Jesus, du hast, glaube ich, keine Ahnung, mit wem du dich da gerade einlässt. Und dann merkten sie mit der Zeit, Jesus hat sehr wohl Ahnung. Er weiß ganz genau, wer da vor ihm stand. Und wir hatten keine Ahnung, merken sie, wie weit die Barmherzigkeit von Jesus reicht, wie weit er doch geht, selbst bis hin zu Zachäus. Und wenn sie ihn erreicht, dann erreicht sie doch jeden, auch uns. Jesus nimmt den Zachäus einfach mit hinein in seine Barmherzigkeit, einfach so. Und dann das zweite, Gottesreich an Liebe. Wisst ihr noch, denkt der Apostel, Jesus, das Geschehen beim ersten Abendmahl? Da holt doch Jesus alle an seinen Tisch, alle 12, seine Jünger, er lädt sie alle ein. Den Petrus mit seinem forschen Auftreten, der manchmal ein ganz schönes Großmaul war und Dinge versprach, die er nicht halten konnte. Oder auch den eher zart beseiteten Johannes. Oder einen wie Thomas, der alles und jedes nochmals hinterfragen wollte. Selbst Judas war mit am Tisch eingeladen. Judas, der Jesus noch in derselben Nacht an die Soldaten verraten wird, die ihn gefangen nehmen werden. Und Jesus schenkt ihnen zum Abschied dann nicht noch kluge Ratschläge, sondern schlicht ein Zeichen seiner Liebe. Er teilt Brot und Wein und verschenkt sich damit selbst. Verschenkt sich an die, die ziemlich durcheinander sind, und auch an die, die ihrer selbst und ihrer Sache manch vermeintlich so sicher sind. Er verschenkt sich an die kühn Voranschreitenden und auch an die, die zweifelnd zögern. Und so, sogar noch an die, die mit ihm gerade ganz und gar nicht zurechtkommen. Er verschenkt sich. Liebe in Person ist es. Gott ist die Liebe, werden wir nachher hören. Jesus ist Liebe in Person, für dich gegeben, sagt er. Und Gott ist reich an Gnade, der dritte Begriff. Wisst ihr noch, denkt der Apostel vielleicht, als er seinen Brief schrieb, erinnert euch nur an diesen Schwerverbrecher, der dort gemeinsam mit Jesus gekreuzigt wurde, mit ihm starb. Auf den letzten Metern sterben, auf den letzten Metern seines Lebensweges, sterbend, wendet er sich Jesus zu. Und er wird ja gar nichts mehr gut machen können, wird nichts mehr in seinem Leben in Ordnung bringen können, nichts mehr leisten können, niemanden beeindrucken können durch ein vorbildliches soziales Engagement. Er wird auch keinen Katechismus mehr auswendig lernen können, keinen Konfirmandenunterricht nachholen können. Nicht mal ein wohlformuliertes Gebet bringt er zustande. Er kann gar nichts bringen, aber empfangen kann er noch, bis zuletzt. Und Jesus weist ihn nicht ab und sagt nicht, hey, stell dich jetzt erstmal ganz hinten an, sondern er sagt zu ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Heute, jetzt und in alle Ewigkeit. Der, der nichts bringen kann, empfängt von Jesus. Ja, man könnte sogar sagen, er empfängt Jesus. Sowas nennt man Gnade, mit leeren Händen zu empfangen. Und Gott ist reich an Güte, reich an Menschenfreundlichkeit, könnte man auch sagen. Wisst ihr noch, denkt der Apostel? Nein, wahrscheinlich geht es anders. Hier denkt er, wisst ihr es schon? Er hat jetzt gar keine alte Geschichte mehr im Sinn, sondern eine neue, eine hochaktuelle. Nun, einige Gelehrte diskutieren heutzutage, ob unser Bibelabschnitt, der jetzt Predigtext geworden ist, ursprünglich sogar eine Taufliturgie war. Etwas, was die erwachsenen Taufanwärter damals gelernt haben. So wie heute die Konfirmanden ihr Glaubensbekenntnis lernen werden, hoffentlich, gell? Vielleicht konnten die damals diesen biblischen Abschnitt auswendig, weil er auf den Punkt gebracht hatte, was es mit Jesus auf sich hat. Lernen und im Kopf haben ist eine Sache, aber selbst drauf zu setzen, das ist eine andere. Und das, so geht er an die Gemeinde heran, an die Gemeinschaft der Getauften, die vielleicht diese Verse schon im Kopf hatten und die nur zitiert wurden. Im Wesentlichen. Wisst ihr es schon? Habt ihr es eigentlich schon verinnerlicht, dass Gottes Barmherzigkeit und Liebe und Gnade nicht nur Vergangenheit sind? Der Apostel wird jene kleine Gemeinde damals vor sich gesehen haben, als er von Gottes Reichtum, der Güte schrieb. Und er sagte zu ihnen, ihr gehört zu den Menschen, denen Gottes Menschenfreundlichkeit gilt. Er ist euch gegenüber freundlich eingestellt. Euch gilt seine Güte. Nehmt eure Taufe ruhig als Zeichen dafür. Lasst euch das sagen und euch zeigen, wie unendlich wichtig ihr ihm seid. Und zwar nehmt das ruhig mal persönlich. Nehmt ihn persönlich. Da breitet einer seine Arme auf ewig für euch aus. Lasst euch einfach reinfallen. Denn er wird euch nicht fallen lassen. Hat sich positioniert. An Jesus Christus könnt ihr ablesen, wie Gott selbst zu euch steht, weil er sich festgelegt hat. Sie haben sicher gemerkt, Barmherzigkeit, Liebe, Gnade, Güte, das sind alles Beziehungsbegriffe. Gott ist nicht auf die Art reich, dass er seinen Reichtum am liebsten für sich behält. Und mir ist das erst bei der Predigtvorbereitung neu aufgegangen. Vielleicht gehört das zu den eindrucksvollsten Botschaften der jüdischen und christlichen Gotteserkenntnis, dass Gott groß und mächtig und dass er reich ist, das hören wir in jeder Religion. Aber dass dieser Reichtum auf Beziehung gründet, das ist doch das Entscheidende. Und die Bibel ist voll von dieser Botschaft. Gott setzt sich in Beziehung, zu uns in Beziehung. Es gehört zu seinem Reichtum, zu seinem Wesen dazu. Er kann gar nicht anders, könnte man auch sagen. Und das mit der Beziehung war auch nicht unsere Idee, sondern die seine. Wir müssen das nicht erwirken, nicht schaffen und werkeln und tun, um Gott rumzukriegen, damit er von uns beeindruckt ist. Nein, er lässt doch längst seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Treue und Liebe über uns walten, wie es so schön heißt in alter Sprache, weil das zu seinem Wesen gehört. Wir können darauf bauen, dass er zu uns sagt, du und ich, wir gehören zusammen, jetzt und in Ewigkeit. Reich seid ihr, reich beschenkt. Diese Botschaft gibt er dieser kleinen Gemeinde in Ephesus weiter. Na wunderbar, könnten wir jetzt sagen, dann ist ja alles in bester Ordnung. Jetzt kommt noch das Amen dazu und wir lehnen uns zurück und gehen nach Hause. Aber eine Sache wäre da noch. Und die Botschaft hat der Apostel drangehängt an jene alte Taufkatechese. Und ich möchte es mit einem Beispiel verdeutlichen, mit einer Fernsehwerbung, an die Sie sich vielleicht erinnern können. Die Kamera zeigt dort einen riesigen grauen Wohnblock, eine Plattenbausiedlung mit zig Etagen. Und es ist dunkel, irgendwie ein Winterabend scheint es zu sein. Und von den vielen Fenstern des Wohnblocks sind einige schwach beleuchtet. Man kann hinter den Vorhängen das Flimmern der Fernsehbildschirme erahnen. Und dann plötzlich irgendwo so zwischen dem 14. und 17. Stockwerk, rechts oben ein Mordsgetöse, ein Jubeln und ein Schreien. Und dann sieht man, wie in dieser Wohnung alle Lichter hell werden und wie drinnen die Menschen anfangen zu tanzen. Ihre Silhouetten zeichnen sich deutlich ab in den Fenstern. Und dann kommt die Bildunterschrift, morgen du, Lotto. Und Sie wissen vielleicht, worauf ich hinaus will. Wer erkannt hat, wie reich er ist, wie reich Gott ihn gemacht hat, bleibt doch nicht derselbe. Der setzt sich in Bewegung, beginnt zu tanzen. möchte, dass das Licht angeht, dass alles hell und klar wird. Und damit unterscheidet er sich auch von seinen Nachbarn im grauen Plattenbau. Sein Leben wird verändert und umgestaltet, bekommt eine neue Dynamik. Ja, man kann auch sagen, unser Bibelabschnitt aus dem Epheserbrief schlägt einen weiten Bogen vom Reichtum des Himmels bis hin zur Erde. Er redet davon, dass Gottes Reichtum Auswirkungen hat auf unseren Lebensentwurf. Und jetzt kommen sie ins Spiel, die sogenannten guten Werke, die da auch zitiert werden. Nicht als ob wir mit den guten Werken den Himmel erobern könnten, als ob wir den Himmel gnädig stimmen würden damit. Nein, im Himmel sind wir dank Jesus Christus schon längst verortet. Der Himmel hat uns schon erobert. Jesus hat uns schon längst gewonnen, selbst wenn wir Phasen erleben, in denen wir das kaum glauben können. Es gilt trotzdem, Gott sei Dank, ist das seine Sache, sein Werk, uns seinen Himmel zu schenken. Ja, alles verdanken wir ihm. Wir verdanken uns selbst dem Himmel. Und jetzt kann man sagen, dem Himmel verdankt und der Erde verpflichtet. So las ich einmal die Überschrift für eine Veranstaltung. Dem Himmel verdankt, der Erde verpflichtet. Im Epheserbrief im Originalton heißt es, geschaffen in Jesus Christus zu guten Werken. Später wird der Briefschreiber dann auch sehr konkret darin, was er sich unter guten Werken vorstellt. Und eines spricht er dabei immer wieder an, und damit möchte ich schließen. Sucht den Frieden. Sucht den Frieden in euren Familien. Geht respektvoll miteinander um, auch über Generationen hinweg. Und wenn ihr das verlernt habt, respektvoll miteinander umzugehen, dann übt das wieder ein. Das geht, das kann man üben. Ihr seid doch von Gott geliebt. Lebt nicht unter euren Verhältnissen, ihr seid doch reich. Und so soll euer Leben von Liebe und Achtung geprägt sein. So würde der Apostel mit uns reden. Sucht den Frieden auch in der Gemeinde. Wenn da verschiedene Prägungen und verschiedene Frömmigkeitsrichtungen und Meinungen sind, gut so. Auch wenn es dann phasenweise anstrengend und nicht unbedingt nur wunderbar ist, dann sucht den Frieden. Gebt nicht einfach die Gemeinschaft auf. Verliert nicht aus den Augen, was und wer euch in der Gemeinde miteinander verbindet. Um Christi willen, sucht den Frieden. Und mag sein, würde der Apostel sagen, dass ihr in der Gemeinde, in der Familie und wo immer in Streit geratet. Mag sein, das darf auch mal sein, das muss vielleicht auch mal sein. Aber lasst euch von eurem Zorn nicht hinreißen. Stellt euch nicht unnötig ein Armutszeugnis aus. Ihr, die ihr doch reich seid. Sucht den Frieden. Sucht ihn nicht oder nicht nur, weil ihr so harmoniebedürftige Menschen seid. Habt im Hinterkopf, wie Gott euch gegenüber eingestellt ist, euch und anderen gegenüber. Lasst so euer Leben geprägt sein. In dieser Lotteriewerbung fangen die Leute als erstes an, ein Fest zu feiern. Das ist ein richtig gutes Bild für eine Verhaltensänderung, wenn man entdeckt hat, wie reich man ist. Und auch wir können das Feiern in jedem Gottesdienst und ganz besonders auch im Abendmahl, wenn wir an den Tisch des Herrn eingeladen werden. Und ich hoffe, dass das bald wieder sehr unbekümmert möglich ist. Amen.